Ja, Radio International heute auf diesem Sendeplatz mit dem Beitrag Geheimdienste steuern die Demokratie in Italien.
Italien, CIA und die Unterhöhlung der demokratischen Strukturen.
Schon zu Kriegsende hatte es die Zusammenarbeit amerikanischer Dienststellen mit der Mafia gegeben, die dafür sorgte, dass die Kräfte aus der Zeit des aktiven Widerstandes gegen Mussolini und die deutsche Nazi-Besatzung im Nachkriegsitalien nicht an die Regierung kommen konnten. Italienischstämmige Mafia-Bosse wurden aus den Gefängnissen der USA freigelassen und dienten als Mittler der amerikanischen Geheimdienste zur Vorbereitung und Begleitung der Landung der US-Truppen in Sizilien. Die amerikanischen Dienste griffen bei der Besetzung Italiens sowohl auf die zurückweichenden deutschen Polizeidienststellen als auch auf die früheren Funktionäre des faschistischen Herrschaftssystems zurück. Diese wenig demokratischen, aber doch sicher antikommunistischen Führungskräfte sollten auch im künftigen Nachkriegsverwaltung im Amt bleiben oder ins Amt zurückkehren. Es sollte ausgeschlossen werden, dass linksorientierte Angehörige des Widerstandes, die nach den Jahren der Verfolgung und der Entbehrung Ansprüche auf Mitgestaltung der Nachkriegszeit und der Versorgung mit Ämtern im neuen demokratischen Italien erheben konnten.
Wieso kommt sowas? Man glaubte doch, die USA seien ein Vorbild für Freiheit und Demokratie.
Ja, aber das scheint nur an der Oberfläche so. Aber in den verschiedenen Ebenen des Machtapparats sieht's eben anders aus. Und da reden sich die Leute auch noch andere Begründungen und Notwendigkeiten ein. Ein Beispiel hat dann Noam Chomsky untersucht.
Nach dem Krieg führt die US-Armee ausführliche Studien über die Gegenterroroperationen der Nazis in Europa durch. Die USA griffen sie auf und führten sie selber aus, oft gegen die gleichen Ziele des ehemaligen Widerstandes. Das Militär studierte die Methoden der Nazis und veröffentlichte interessante Studien darüber, in denen sie diese manchmal kritisierten, weil sie nicht effizient genug ausgeführt worden waren. Das habt ihr nicht richtig gemacht, das habt ihr richtig gemacht. Aus diesen Methoden und mit der Beratung der Wehrmachtsoffiziere, die in die USA geholt worden waren, entstanden die Handbücher für Aufstandsbekämpfung, für Gegenterror, für den sogenannten Konflikt niedriger Intensität, Low Intensity Warfare. Und das sind die Verfahren, die die Anführer der westlichen Zivilisation, das sind wir, die USA, als die richtige Vorgehensweise betrachten und dazu auch selbst griffen. Terrorismus ist nicht die Waffe der Schwachen. Wie ist die Art, in der all dies betrachtet wird?
Es wird unterdrückt in ideologischer und anderer Hinsicht. Die Macht der amerikanischen Propaganda und Indoktrinierung ist so groß, dass die Fakten sogar unter den Opfern selbst weitgehend unbekannt sind. Man muss sie daran erinnern. Dann kommt eventuell, oh ja, das ist passiert, wir hatten es nur vergessen.
Diskurs.
1948 hätte bei den Parlamentswahlen das Linksbündnis als Gegengewicht zu den Christdemokraten und Rechten die Wahlen gewonnen. In den USA wurde deshalb eine Kampagne inszeniert, Help to Save Italy. Die Italo-Amerikaner wurden aufgefordert, ihren Verwandten in Briefen dringend abzuraten, links zu wählen.
Liebe Maria, es wäre entsetzlich. Italien würde unmittelbar vom Kreml aus regiert. Du weißt ja, was in der GSSR geschah. Du musst in ernster Lage erkennen. Du müsstest lesen, was die Zeitungen hier schreiben. Hör auf uns. Ich bitte dich inständig, bei den Wahlen nicht kommunistisch zu wählen. Dein Cousin.
10 Millionen solcher Briefe wurden verschickt. Die neu geschaffene CIA setzte sich an die Spitze der Bewegung und begann mit verdeckten Operationen. Wir hatten Koffer voller Geld, die wir bestimmten Politikern zur Deckung ihrer Kosten brachten. Es entstand ein umfassendes Netz kirchlicher Wahlkampfkomitees, das Hand in Hand mit Organisationen der katholischen Kirche arbeitete. Lastwagen mit montierten Kinoprojektoren fuhren durch die Dörfer und zeigten abends Filme. Inhalt: Zerstörung von Kirchenglocken, Heiligenfiguren etc. Sie verbreiteten die ungeheuersten Lügen über die Linken und Kommunisten. Dem Faschismus hatte sich Papst Pius XII. Und die katholische Kirche nicht widersetzt. Aber von den Kirchenkanzeln war jetzt zu hören, der Kampf gegen den Kommunismus ist ein heiliger Krieg. Alle christlichen Gruppierungen auf allen Ebenen wurden mobilisiert. Das italienische Volk bestand zu 90% aus Katholiken und Kirchenmitgliedern. Wenige Tage vor den Parlamentswahlen wurden zahlreiche Mitglieder der KP und deren Freunde vom Papst exkommuniziert. Viele junge Leute waren betroffen. Die kirchliche Hochzeit, ein Höhepunkt im Leben der Frau, wurde dadurch verhindert. Die Linksgruppierungen verloren daraufhin fast die Hälfte ihrer Stimmen.
Am 18.04.1948 bekamen die Christdemokraten zum ersten Mal die absolute Mehrheit. Die CIA feierte mit diesem Wahlsieg die erste erfolgreiche, versteckte politische Aktion des CIA. Viele weitere folgten. Über Italien ergoss sich nun eine Flut von Marshallplan-Hilfe. Die USA besaßen die modernste Technologie, erzeugten 50% des Bruttosozialproduktes der ganzen Welt. Sie hatten die Nazis bezwungen. Fiat in Turin erhielt eine neue Fertigungsstraße aus Detroit und wurde zu einer der begünstigsten Produktionsstätten Europas. Die Botschaft wurde verstanden. Sie hieß: Modernisiert euer Wirtschaftssystem, dann könnt ihr so sein wie wir. Amerikanische Ideen, Organisationsformen und Managementsmethoden sollten in Europa eingeführt werden.
Cut it for a day.
Der NATO-Vertrag von 1949 mit Geheimklauseln gab die Rechtsgrundlage für Aktivitäten der amerikanischen Geheimdienste in Italien und anderen Bündnisstaaten. Von jeder Nation wurde eine Einrichtung, eine Behörde zur internen Bekämpfung des Kommunismus und auch verdeckt zu haltende antikommunistische Milizen oder Bürgerwehren zu schaffen verlangt. Neben den Stay-Behind-Organisationen für den Fall militärische Überrollung waren diese Einheiten eher für den Bürgerkrieg gedacht.
Ende 1950 ermächtigte der National Security Council der USA die amerikanischen Streitkräfte mit angemessenen militärischen Mitteln auch dann gegen Kommunisten vorzugehen, wenn diese über demokratische Wahlen, also legal an die Teilhabe der Macht eines verbündeten Landes gekommen sein sollten. Militärische Gewalt sollte auch solchen Regierungen eines verbündeten Landes eingesetzt werden können, die Schwächen bei der inneren und äußeren Bekämpfung des Kommunismus erkennen lassen. Die Weisungen wurden von der CIA umgesetzt, durch Aufbau von streng geheimen Kommandotrupps mit Rückgriff auf Veteranen der geheimen Staatspolizei aus der faschistischen Mussolini-Zeit und den Kämpfern auf Seiten des faschistischen General Francos im Spanischen Bürgerkrieg. Sie wurden in Geheimdienstfertigkeiten und Gegenspionage gegen sogenannte Feinde des Status quo und Kommunisten trainiert. Die Pläne zur Anwendung außergewöhnlicher Mittel orientierten sich am Vorbild des militarisierten französischen Geheimdienstes, der auch im brutalen Algerienkrieg mitmischte. Der italienische militärische Nachrichtendienst wurde 1949 unter amerikanischer Führung aufgebaut. Der Innenminister ließ bei Operationen in der damaligen Zeit auch mit Morden gegen Arbeiter und Bauern vorgehen, die mit Demonstrationen, Streiks und gewerkschaftlicher Organisation eine Verbesserung ihrer armseligen Nachkriegsbedingungen einzufordern wagten. Los. Na poto malili eh mwana ya mama ena lela baye bakene malita mwana ya mama ena lela swa kane kasongo lianza kane kasongo lianza bomelo la mwate masanga balako bomelo la mwate masanga asanga asanga makoko rusungu sungu asanga makoko.
Oh, papa luambo, boti kako bana eh. Grandmaître luambo, boke tuna poto mawa. Tote bo ule akina kobeba eh. Commissaire des zones, a kene bo fesu eh. Yaya bato, ya romanera eh.
Gladio.
1952 gab die USA die geheime Anweisung, politische, paramilitärische und psychologische Maßnahmen zu ergreifen und die italienische kommunistische Partei, ihren Finanzen und ihren Einfluss auf die Regierung zu schwächen. Bei der Operation Demagnetisierung verfestigte sich auch das System Gladio. Als Strategie der Stabilisierung ausgegeben, sollte sie eine Destabilisierung des politischen und gesellschaftlichen Systems erreichen, um die innenpolitische Koordination zugunsten einer autoritären und mehr rechtsorientierten Machtstruktur zu ermöglichen.
Der Versuch der Regierungen zahlreicher NATO-Länder, das Thema Gladio auf Italien und die dortigen Affären zu beschränken, scheiterte. Der Komplex erstreckte sich über ganz Europa. Der militärische Teil, geheime werwolfartige Partisanenverbände, wurden noch vor der NATO-Gründung begonnen und später der NATO unterstellt. Der zweite Teil, CIA und ihre Vorgängerorganisation, führten Aktivitäten im politischen und gesellschaftlichen Bereich einzelner NATO-Staaten durch, aber auch in neutralen Staaten wie Schweiz, Schweden, Österreich. Mal war es der nationale Geheimdienst, mal die auf verdeckte Operationen spezialisierte CIA, die bei Ahnungslosigkeit großer Teile der Regierung des jeweiligen Bündnispartners die Hände im Spiel hatte. Die dahinterstehende Politik war nicht auf ein einzelnes Land beschränkt.
Zum Beispiel wurde in den 60er Jahren Sprengstoffanschläge auf Stromleitungen und Denkmäler in Südtirol verübt. Es gab Verbindungen von italienischen Geheimdiensten bis in die deutsche rechtsradikale Szene. Die Wehrsportsgruppe Hoffmann wurde von einer Düsseldorfer Stiftung mit Vermögen von 1020 Millionen D-Mark finanziert. Siehe hier der spätere Anschlag auf das Oktoberfest in München. Die rechte Partei in Österreich wurde finanziert. Gelder aus CIA-Quellen wurden über rechtskonservative Vereinigung gewaschen. Die rechtsradikale Organisation Junges Europa wurde gegründet. Mit italienisch, französischer, britischer und südafrikanischer Beteiligung. In Südtirol wurde die Taktik der psychologischen Beeinflussung von Massen durch verschiedene Gewaltakte in den Einzelheiten getestet. Die Terrorakte wurden ausgebreitet nach Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien.
Los. 1962 hatte der damalige Sprecher der CIA in Rom, Vernon Walters, der im Laufe seiner Karriere immer wieder in Umstürze von als zu linkslastig erachteten demokratischen Regierungen verwickelt war, Anweisungen gegeben, in verdeckter Weise auf die Vorbereitung und den Ausgang der Wahl in Italien Einfluss zu nehmen. Das zweite Mal nach dem Krieg. Mit einer nationalen Krise den Weg zu einer Mitte-Links-Regierung zu verbauen. Alle Gruppen, die sich einer Veränderung der Verhältnisse widersetzen sollten, sollten unterstützt werden. Schwächung und Spaltung der Sozialisten und die Beeinflussung der öffentlichen Meinung sollte betrieben werden. Themen wie die schlechte wirtschaftliche und politische Lage des Landes. 1963 wurden gleichzeitig 2000 ausgewählte Leute in Gruppen ausgebildet, die willens und in der Lage waren, Bomben zu legen, Attentate zu verüben und diese Aktivitäten zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Szene zu setzen. Dies wurde erst im Jahre 1984 bei in Rom gefundenen CIA-Unterlagen aufgedeckt. Gladio wurde in unabhängig voneinander operierende Zellen eingeteilt, die von der CIA-Zentrale auf Sardinien geführt wurden. Die Spezialeinheiten hatten Zugang zu den unterirdischen Waffenlagern, Pistolen, Granaten, Hochleistungsexplosivstoffen, 60mm Mörsern, Maschinen und Präzisionsgewehren. Die Fortbildung der Ausbilder wurde von der US-Armee durchgeführt. Auch in Bad Tölz gab es Fortbildungskurse. Es wurde die Technik der doppelten Terrorschiene mit rechten und linken Terroristen gelehrt. Eine Miliz aus ehemaligen Mitgliedern paramilitärischer Einheiten, MAS, des Mussolini-Anhänger und Faschisten Borghese, wurde aufgebaut. Für die Haftbeiführung einer nationalen Krisenlage und die Durchführung eines Staatsstreiches. Oberst Rocca, Direktor für industrielle Gegenspionage, hatte von Industriellen Geld zum Aufbau der zivilen Milizen erhalten. Er verübte später, kurz vor seiner Aussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, Selbstmord. Einer von vielen mysteriösen Selbstmorden. Die italienische Regierung ließ 3 Untersuchungen scheitern, mit der Erklärung, der Fall berühre wesentliche Staatsgeheimnisse.
Ein Satz war zum Beispiel 1963 bei Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften, griffen als Polizisten und Zivilkräfte verkleidete Terrorteams friedlich demonstrierende Bauarbeiter an. 200 Verletzte waren die Folge. Ein erheblicher Teil der Innenstadt Roms lag in Scherben. Aussagen eines ehemaligen Geheimdienstgenerals brachten später die Urheberschaft von Gladio ans Licht. 1968 wurden die Gladio-Kommandos auf einen abgesonderten Teil des NATO-Übungsplatz auf Sardinien trainiert. In wenigen Jahren wurden 4000 Absolventen des Kurses auf strategische Verwaltungspositionen gehievt. Im Falle des Todes eines Gladio-Streiters versprach die CIA, die Ausbildungskosten der Kinder zu übernehmen. Ein üppiges Gehalt entschädigte für das riskante Doppelleben. 1968 wurden in Italien 147 terroristische Anschläge durchgeführt. Die Zahl der Anschläge stieg auf 398 im Jahr 1969 und auf 2498 im Jahre 1978. Den Teams standen 139 Waffenlager, zum Teil in Polizeiunterkünften, zur Verfügung.
Strategie der Spannung mit Schürung öffentlicher Ängste zur Veränderung der Machtverhältnisse in Italien wurde fortgesetzt. 1965 versuchte ein Kongress unter dem Motto »Der revolutionäre Krieg« Unterstützung bei den Intellektuellen zu finden. Versammelt waren alte und neue Anhänger des Faschismus, ausgesuchte konservative Journalisten und Militärs. Einige Teilnehmer hatten bereits an zahlreichen antikommunistischen Aktionen und terroristischen Übergriffen teilgenommen. Geheimagent und Journalist Gianettini hatte wenige Jahre zuvor in einem Seminar der US Naval Academy in Annapolis über Techniken und Aussichten eines Staatsstreiches in Europa einen Vortrag mit dem Titel »Der revolutionäre Krieg« gehalten. General Lorenzos Geheimdienst wurde dann in SID umbenannt. Dieses Netzwerk sollte alle wichtigen Regierungsfunktionen überwachen, um Personen, die noch nicht im Zuge verdeckter, von Claudio gesteuerten Säuberungsaktionen aus dem Amt entfernt worden waren, unter Kontrolle zu halten. Die Parallelstruktur SID war auf Anforderungen der USA und der NATO eingerichtet worden.
Los.
Sie hatte Tentakeln in jede Schlüsselfunktion des italienischen Staates. Mit der Rückgriffsmöglichkeit auf Claudio, auch mit der Mafia, gab es ein perfektes Instrumentarium, um terroristische Verbrechen in Szene zu setzen, ohne Spuren zu hinterlassen und alles glaubwürdig leugnen und anderen Unschien unterschieben zu können. Die amerikanische Botschafterin und Frau des Verlegers der Wochenzeitschriften von Time und Life hatte 1956 die Ernennung von General Lorenzo zum Chef des Geheimdienstes betrieben. 1962 sorgte die CIA dafür, dass Lorenzo Chef der nationalen Polizeieinheiten wurde und den Zugriff auf den Geheimdienst behielt. Mit 17 Geheimdienstoffizieren säuberte Lorenzo dann die Polizei von Kräften, die keine ausreichende rechte Gesinnung besaßen. Die demokratiefeindliche, tiefgestaffelte Einflussnahme auf das politische Geschehen in Italien durch rechtsradikale Kräfte ging von der Organisation der Loge P2 aus, Propaganda Due. Ihr Führer Gelli war unter Mussolini an der Folterung und Ermordung italienischer Partisanen beteiligt gewesen. Er hatte in der italienischen Schwarzhemden-Division an der Seite des faschistischen Generals Franco im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Er kämpfte auch im Zweiten Weltkrieg in Albanien, in der Waffen-SS als Verbindungsoffizier der Nazis, spürte italienische Partisanen auf und verriet sie an die deutsche faschistische Armee. Schlau genug kämpfte er unmittelbar vor Kriegsende kurz auf der Seite der Partisanen in der Nähe seiner Heimatstadt. So bekam er erfolgreich Fürsprache und wurde nicht wegen Beteiligung an Folterung und Ermordung Oppositioneller erfolgt. 1954 ging Gelli nach Argentinien, schloss sich faschistischen Kräften an dort. Als General Perons Macht schwächer wurde, unterstützte er einen erfolgreichen Militärputsch und baute das Netzwerk aus. Nach Paraguay, nach Brasilien, nach Bolivien, nach Kolumbien, Venezuela und nach Nicaragua.
Auch Barbie, der Gestapo-Chef von Lyon, wurde über die sogenannte Rattenlinie für Nazis und SS-Größen nach Südamerika geschmuggelt, wo er dann eine Kokainindustrie aufbaute, die durch weltweite Transaktionen Höchstgewinne erzielen konnte. Gelli kehrte später als Wirtschaftsberater der argentinischen Regierung nach Italien zurück. Schwerpunkt Waffenhandel. In Italien wurde er in einer Freimaurerloge P2 aufgenommen und rekrutierte Mitglieder im Bereich des Militärs, der Polizei, Geheimdienste und Politik. Eines der Themen der Versammlungen war die politischen ökonomischen Lage Italiens. Die Gefahr kommunistischer Machtergreifung im Zusammenspiel mit linken Teilen des katholischen Klerus etc. Über 100 hochrangige Offiziere, 92 Generale plus Oberisten, 56 Polizeioffiziere, darunter 20 Generale und Oberisten, 22 Generale der Armee, 5 Generale der Finanzverwaltung, 4 Generale der Luftwaffe, die Leiter des Verfassungsschutzes, des militärischen Geheimdienstes, des Ausländernachrichtendienstes waren alle Mitglieder der P2-Loge. Die Spitze der militärischen Macht auf den höchsten Rangstufe wurde mit politischen Vorstellungen manipuliert, die mit den Zielen einer Demokratie und demokratischen Einrichtungen unvereinbar seien. In demokratiefeindlichen Haltung gesteuert. Gelli bestimmte die Karriere in Geheimdiensten, nahm Einfluss auf Anlagen und Richtungen von Untersuchungsverfahren. Mit Lügen, Irreleitungen, Auslastungen konnte er die Strafverfolgung rechtsradikaler Terroristen verhindern.
Die Freimaurerloge Propaganda Due mit dem Großmeister Gelli durchwirkte und beeinflusste das Gladio-Netzwerk von außen. Gelli hatte nach seiner Zusammenarbeit mit SS und Wehrmacht zu Kriegsende beim Geheimdienst der amerikanischen Armee, dem Counterintelligence Corps, angeheuert. Er war Alexander Haig freundschaftlich verbunden, damals als Assistent von Henry Kissinger, dem Sicherheitsberater von Präsident Nixon. Kissingers Aussage eine von vielen, Somoza ein Schweinehund, aber unser Schweinehund. Vom Weißen Haus erhielt er den Auftrag, weitere 400 Spitzenkräfte aus Italien anzuwerben. Gelli und Lorenzo fertigten Dossiers über tausende von Personen an, einschließlich Abgeordneten und Geistlichen. Eine Liste mit 157.000 Dossiers, die sowohl dem Verteidigungsminister als auch dem Innenminister zugänglich waren, wurde bei einer Durchsuchung gefunden. Das Parlament verlangte die Vernichtung von 34.000 Akten. Deren Duplikate befanden sich allerdings längst in den Archiven der CIA in den USA. Gelli wurde auch als einziger italienischer Staatsbürger bei den Feierlichkeiten aus Anlass der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Ford oder des Präsidenten Carter und des Präsidenten Reagan eingeladen. Bei Ronald Reagan war er sogar zum Mittagessen.
Die P2 war im Ergebnis eine Art Schattenregierung, in der Geheimdienste, organisierte Kriminalität und Terrorismus unmittelbar miteinander verknüpft waren. Spitzenpolitiker, Großindustrielle, Militärs und Polizeichefs sollten in gemeinsamen politischen Handeln als Instrument für Operationen dienen, die das italienisch-politische Leben beeinflussen und kontrollieren. Ein Gericht in Bologna kam in einem Strafverfahren zu dem Ergebnis, dass P2 Kriminelle angestiftet, bewaffnet und finanziert habe, um den Mitteln der Subversion und des Rechtsterrorismus im Rahmen der Strategie der Spannung die Vorbedingungen für einen Staatsstreich zu schaffen. 3 Minister, 36 Mitglieder des Parlaments, die Polizeichefs der 4 größten Städte führten Militärs, Spitzen von Verwaltungseinheiten, 19 Mitglieder im Innenministerium, 4 im Auswärtigen Amt, 32 im Erziehungsministerium, 21 im Staatsministerium, 67 im Schatzministerium, 52 im Gesundheitsministerium, 3 im Forschungsministerium, 2 im Verkehrsministerium, Leute in der Bank von Italien mit Zugang zu den wichtigsten Überseeverbindungen. P2-Kontakte ermöglichten über eine Filiale in den USA. Kredite des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums, die für die Ausfuhr von amerikanischem Weizen bestimmt waren, rechtswidrig für Waffenlieferungen an Iraks Saddam Hussein in Höhe von ca. 5 Milliarden Dollar umzuwandeln. CIA und Mossad-Mitarbeiter Brennecke sagte im italienischen Fernsehen aus, die USA-Regierung habe die P2 mit bis zu 10 Millionen Dollar im Monat unterstützt. Der Antrag eines amerikanischen Journalisten auf Freigabe der CIA-Akte Gelis wurde mit Hinweis auf die Schutzwürdigkeit nationaler Interesse der Verteidigung und der auswärtigen Politik und Methode und Quellen der CIA abgewiesen. 1972 zahlte die CIA 10 Millionen Dollar an ausgewählte christdemokratischen Parlamentskandidaten. 800.000 Dollar erhielt der Chef des militärischen Nachrichtendienstes General Mizelle, Mitglied der P2 von US-Botschafter Martin zur Weiterleitung an die Partei der Neonfaschisten, um in einer langfristigen Perspektive zu investieren.
Stabilitätsoperationen der US-Geheimdienste in befreundeten Ländern. Rechtsgerichtete Gruppen versuchten immer wieder unter verdeckter, schwer von außen zu erkennender Förderung durch Agenten und Beamten der US-Regierungen in die Nähe der Macht zu gelangen. Das Erklärungsmuster für das amerikanische Vorgehen findet sich in der Heeresdienstvorschrift für Stabilitätsoperationen in Gastländern von 1970, Anhang B des US Army Field Manual 30-31, das in die Öffentlichkeit geraten war. Es ist eine Zusammenfassung früherer Anweisungen und Richtlinien des National Security Council und der CIA. In einem befreundeten Land, das nicht mit ausreichender Konsequenz gegen den Kommunismus vorgeht, muss mit besonderer Sorgfalt an der Veränderung der politischen Strukturen gearbeitet werden. Der Geheimdienst der US-Armee soll zu diesem Zweck ausgewählte Gruppen veranlassen, zielgerichtet gewaltlose wie gewalttätige Handlungen zu begehen.
1969 gab es eine große Explosion auf dem Mailänder Piazza Fontana mit 18 Toten und 90 Verletzten. Polizei und Strafverfolgungsbehörde behaupten im Folgenden immer, die Täter gehören anarchistischen und linken Kreisen an. Nach einem anonymen Anruf kam es in Mailand zur Verhaftung von 150 Personen, von denen einige als Anarchisten vor Gericht kamen. 2 Jahre später musste aufgrund neuer Beweismittel die Anarchisten freigesprochen werden und Anklage gegen Neofaschisten und Geheimdienstoffiziere des SID erhoben werden. Die letztlich Verantwortlichen wurden nicht belangt.
Die Anschläge auf den Intercity Mailand München im Jahre 1974 mit zahlreichen Opfern und auf den Hauptbahnhof von Bologna 1980 mit 85 Toten und 200 Schwerverletzten wurde von rechtsradikalen Gruppen verübt und durch die mit der Aufklärung beauftragten Sicherheitsdienste linksextremen Gruppen in die Schuhe geschoben. Einige Tatbeteiligte, die vor Gericht aussagen wollten, wurden ermordet. In Brescia wurde bei einer antifaschistischen Demonstration eine Bombe geworfen, die 8 Menschen tötete und 102 verletzte. Auch diese Tat wurde Anarchisten in die Schuhe geschoben. Erst später stellte sie sich als Tat des Parallelgeheimdienstes SID heraus. Stets wurden Angehörige linker Gruppen verhaftet und vor Gericht gestellt. Immer wieder stellten sich Faschisten, Neofaschisten im Zusammenwirken mit Gladio-Gruppen und dem Geheimdienst als die eigentlichen Täter heraus. Dank ihrer Verbindungen in die höchsten Regierungs- und Geheimdienstkreise wurden sie meist trotz der Widerwärtigkeiten ihrer Taten später freigelassen. Die darauffolgende Antiterrorgesetzgebung ermächtigte dann die Sicherheitsdienste in Militär und Polizei, ungehindert von rechtsstaatlichen Einrichtungen, noch intensiver die Bekämpfung linksorientierter Gruppen zu betreiben. Rechtsgerichtete Parteien sollten als Hüter von Gesetz und Ordnung einen Popularitätsvorsprung verschafft werden. Der Bevölkerung sollte die Notwendigkeit der Einschränkung von Bürgerrechten zum Zweck des Kampfes gegen Chaos, Terror und Kriminalität einsichtig gemacht werden.
Weißchen! Auf die Mango, ja? Oh, Bala Bilanga! Bala Bia, eh? Oh, ja, Koyamba, eh? Du noch kannst die Mila, eh? Oh, Kabala Bilanga!
Oh, Mama! Oh, Tata!
Ma
Oh, Mama, oh, Tata, oh, Nganga, why you call me Nganga? Oh, Mama, oh, I can't even remember.
Die alten faschistischen Kräfte versuchten 1960 bis 1970 mehrfach Militär- und Polizeiputsche.
Verdeckte Kriegsführung um die angeblich gefährdete politische Grundrichtung. Mitte der 70er Jahre hielten führende Christdemokraten eine Öffnung nach links zur Durchsetzung grundlegender Reformen in Italien für erforderlich. Dieser Schritt erschien Moro nicht so problematisch. Die italienische KP hätte sich schon früh und wiederholt vom stalinistischen Regierungsmodell des Ostblocks deutlich distanziert. Den Einmarsch in die CSSR verurteilt und die NATO-Mitgliedschaft befürwortet und eine Art Eurokommunismus angestrebt. Moro, der schon früh an einer Verbreitung der parlamentarischen Regierungsbasis gedacht hatte, bis bei der amerikanischen Regierung, bei Henry Kissinger und der Geheimdienstmannschaft auf Granit. Die Witwe Aldo Moros deutete an, dass ihr Mann bei einem Besuch in Washington hingewiesen wurde, entweder das Ziel einer Innenpolitik auf breiter Basis aufzugeben oder aber teuer dafür bezahlen zu müssen.
Am 16. März 1978 wird Moro entführt. Am helllichten Tag werden Fahrer und Sicherheitsbeamten von Moro erschossen. Sofort übernehmen die Roten Brigaden die Verantwortung für die Tat. Forderungen auf Gefangenenaustausch werden erst Wochen später gestellt. Die Regierung unter Andreotti schlägt eine harte Linie ein, weigert sich bis zur Ermordung Moros auf die Angebote der Entführer einzugehen. Die Hintergründe der Tat geben zu denken. Ballistische Tests ergaben, mehr als die Hälfte der 92 Kugeln, die auf dem Platz der Entführung gefunden wurden, stammten aus Munitionsbeständen des Gladio-Depots. Bei einem inhaftierten Brigadisten wurden Telefonnummern in persönlichen Unterlagen, Hinweise auf hohe Funktionäre des italienischen Geheimdienstes SID gefunden. Die SID-Leute hatten sich der hervorragenden Kontakten zu Informanten aus dem inneren Kreis der Roten Brigaden gerühmt. Eine Druckmaschine im Büro der Roten Brigaden wurde zuvor beim SID verwendet. Fachleute kamen zu dem Ergebnis, dass die hochkomplexe Entführung Moros nicht allein von den Roten Brigaden abgewickelt worden sei. Die Entführer hatten offensichtlich eine spezielle Kommandoausbildung erhalten. Moro schrieb noch Briefe, seine Besorgnis, dass die geschmeidige Beziehung der christdemokratischen Ministerpräsidenten zur CIA vielleicht in der Lage wären, sein Schicksal zu beeinflussen. Wesentliche Teile der Briefe wurden dann beim Abschreiben unterschlagen. Die beiden über den Inhalt von Moros bestinformierten Personen wurden ermordet. Der Journalist Pecorelli wurde in Rom 1979 auf offener Straße erschossen, nachdem er berichtet hatte, er sei im Besitz einer Liste von 56 Faschisten, die Logenboss Gelli der Polizei preisgegeben hatte. Thomas Buschetta, ein Mafia-Informant, der mit chirurgisch verändertem Gesicht und neuer Identität in den USA unter dem Zeugenschutzprogramm verborgen gehalten wird, behauptet, zwischen 1976 und 1979 amtierte Ministerpräsident Andreotti habe die Ermordung der beiden Zeugen aus Angst vor Aufdeckung der Tat veranlasst. Italiens Staatspräsident Cossiga, der zur Zeit der Ermordung von Moro Innenminister war, sagte später in einem BBC-Interview, Aldos Moro-Tod lastet immer noch schwer auf den Christdemokraten, ebenso wie die Entscheidung, die ich zu treffen hatte und meine Haare weiß werden ließen. Moro letztlich zu opfern, um die Republik zu retten. Das meint, wenn die Freilassung der Mitglieder der Roten Brigaden angeordnet worden wäre, um Moro zu retten, wäre die Republik in einen Staatsstreich gestürzt. Moro hat in den 55 Tagen geiselhaft mehrfach an die Regierung appelliert, die Forderung der Entführer zu erfüllen. Doch die italienischen Spitzenpolitiker blieben hart. Die CIA und der CIC hatten seit Jahren die Roten Brigaden unterwandert. Ziel war es, durch exzessive Gewaltakte angeblich linksradikaler Täter die politische Linke insgesamt in der Öffentlichkeit in Misskredit zu bringen. Die Roten Brigaden waren besonders gut geeignet. Sie standen links von der KPI. Die Öffnung Moros und der Christdemokraten nach links lehnten sie verächtlich als kompromisslerisch ab. Andererseits erhielten die Brigaden Zuwendungen aus den USA. Es gab eine Zusammenarbeit der Roten Brigade mit der Sprachschule Hyperion in Paris, diese von drei pseudorevolutionären Italienern gegründet worden war und mit der CIA eng verbunden war. Simeoni hatte für die CIA schon bei Radio Free Europe gearbeitet. Ein anderer gestand, Informationen über linke Gruppen an den Geheimdienst SED weitergegeben zu haben. Und in Rom eröffnete Hyperion kurz vor der Entführung Moros eine Zweigstelle und schloss sie wenige Monate später wieder. Nach einem italienischen Polizeibericht könne Hyperion als wichtigstes Büro der CIA in Europa bezeichnet werden. Moretti, der für die Roten Brigaden Waffengeschäfte und die Verbindung zu Hyperion vermittelte und auch Moro entführt hatte, gelang es nach 3 Jahre langer Untertauchen, sich der Verhaftung zu entziehen. Der Ermittlungsrichter im Falle Moro hatte keine Unterstützung. Es wurde ihm nicht mal ein eigener Telefonanschluss zur Verfügung gestellt. Das Waffengeschäft zwischen der PLO und der Roten Brigaden war Teil eines Geheimabkommens der USA mit den italienischen Geheimdiensten. Und Henry Kissinger leugnete energisch, für den Untergang Moros auch nur im Entferntesten Verantwortung zu tragen. Der Polizeioffizier Chiesa wurde nach Sizilien versetzt und dort 1982 im Mafia-Stil exekutiert, wenige Monate nachdem er Fragen nach den fehlenden Briefen gestellt hatte. Vor dem Hintergrund solcher Bürgerkriegsrezepte und Tausender von amerikanischen Militärs inzwischen ausgebildeten Kämpfern versuchten die faschistischen Kräfte 1979 erneut die italienische Regierung zu stürzen. 50 Mann unter Führung von CIA besetzten das Innenministerium in Rom, in das sie vom Adjutanten des Polizeichefs nachts eingelassen worden waren. Die Aktion wurde abgeblasen nach einem Anruf des Chefs des militärischen Nachrichtendienstes Micheli an Borghese, dessen Inhalt nicht aufgeklärt werden konnte. Die 180 mit Maschinengewehren bewaffneten Putschisten verließen unbehelligt das Innenministerium. Erst 3 Monate später bekam die Presse Wind von dem Vorfall. Da waren die Beteiligten schon über die Grenzen, in der Mehrzahl im Exil in Spanien. Die Hauptdrahtzieher wurden später verurteilt, doch die Strafen höchstinstanzlich wieder aufgehoben und die Täter auf freien Fuß gesetzt. Eine Reihe von Mafia-Bossen gaben bekannt, dass sie zur Beteiligung am Putsch aufgefordert worden waren. Ihnen sei gesagt worden, der Geheimdienst wie auch die Amerikaner ständen hinter der Sache.
In Norditalien gab es einen weiteren terroristischen Komplex, die Windrose. Mithilfe des Finanziers Sidona wurden rechtsradikale Gruppen nach Bedarf geschaffen und finanziert, mit dem Ziel, über Rechtsterrorismus den Linksterrorismus voranzutreiben und mit diesen Vorgängen die Bürger nachhaltig zu verunsichern, Polizei und Geheimdienste mehr Eingriffsmöglichkeiten zu verschaffen und das Vordringen der kommunistischen Partei zu verhindern. Bei der Aufklärung wurde der Chef der italienischen geheimen Polizei verhaftet.
Cavallaro, Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes, erklärte der italienischen Wochenzeitung Le Repubblico im November 1984, die Geheimdienste seien Verbindungen sowohl mit dem organisierten Verbrechen als auch mit dem Terrorismus eingegangen und kontrollierten die terroristischen Gruppen auf der linken wie auf der rechten Seite. In allen Anschlägen dieser Zeit spielten die Geheimdienste eine Rolle, mal als Anstifter, mal als Verhinderer des Durchgriffs der Strafverfolgungsbehörden gegen die Täter und mal als Quelle der Desinformation und Hinweisgeber in falsche Richtung. Verdächtige Sündenbocke zumeist auf der linken Seite fälschlich benennend. Ein Ermittlungsrichter aus Trient folgte bei den Bombenanschlägen einer Spur, die die Geheimdienste Italiens, die extreme Rechte und die internationale Vermittlung von Söldnern in Portugal verbindet. Hinter der Deckadresse Aginda Press stand jahrelang die CIA mit ihrer verdeckten Medienarbeit und deren Zentrale in Paris. Dem Richter wurde das Verfahren entzogen und der Fall an ein anderes Gericht verwiesen, das die Spur zunächst nicht mehr weiterverfolgt. Ja, in einem der nächsten Beiträge von Radio International wird es zum Thema Türkei gehen. Dort ist nämlich auch schon seit Anfang des Jahrhunderts eigentlich die Einmischung der Großmächte Frankreich, Großbritannien und auch die USA in dieser Region ein Tatbestand, der dazu führte, dass zum Beispiel die kurdischen Bevölkerung in fünf Teile aufgeteilt wurde, weil man das Öl dort haben wollte. Und nach dem Krieg ging es dann weiter mit der sogenannten Masche des Kalten Krieges. Und bis heute sind die Leidtragenden eben die Menschen in den kurdischen Regionen dort. Das also in einem der nächsten Beiträge im Anfang Februar von Radio International. Musik.